Ja, wie Menschen geistlich erwachsen werden, das Thema von dieser Predigt heute Morgen. Ich habe nochmal überlegt, vor gut 22 Jahren habe ich damals meine erste Predigt in Itzehoe gehalten, das war auch diese Antrittspredigt. Danach musste die Gemeinde entscheiden, ob sie sich nehmen wollten oder nicht. Und dieses Thema war auch die Zurüstung der Heiligen. Also dieser ganze Bereich ist in meinem Leben immer wieder ganz, ganz stark dann zumindest zu sehen, dieses mündigen Christenwerden. Wie kann ich im Glauben wachsen? Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt für mich in meinem Leben. Meine Frau und ich, wir sind im Christuszentrum in Itzehoe. Und dort haben wir gut 200 Leute. Und da haben wir uns sehr stark mit einem Thema beschäftigt. Und dieses Thema ist dann Jüngerschaft. Ups, das kommt noch nichts. Irgendwann kommt was, vielleicht. Dieses Thema Jüngerschaft war für uns ein ganz wichtiger Punkt, denn wir merkten, dass wir als Gemeinde ein gewisses Niveau erreicht haben, aber wir kommen nicht so weiter. Wir können die Leute nicht alle, 20, 80 Leute, dann nach Jüngern mit einer Mission schicken für ein Jahr. Die meisten Menschen können auch nicht aussteigen aus dem Beruf für diese ein Jahr. Und deshalb haben wir uns überlegt, was machen wir denn da? Als ich letztes Jahr hier war, erzählte ich ganz kurz von dieses anstehende Jüngerschaftsprojekt. Und da war für mich auch eine ganz wichtige Frage, wie können wir diese Menschen bei uns helfen, in der Jüngerschaft denn da zu wachsen? Und das ist nicht nur etwas, was uns in Itzehoe beschäftigt, das beschäftigt auch die Christen immer wieder. Alright. Oh, ich dachte, ich habe es an. Machst du einfach weiter dann da ich irgendwie das nicht weiterbringe. Ah, genau. Und noch eins weiter, bitte. Da ist denn dieser Missionsbefehl. Jesus hat gesagt, geht hin in alle Welt, macht zu Jünger alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch geboten habe. Lehrt sie halten alles, was ich euch geboten habe. Wenn ich mein Leben auch geistlich gesehen darf, würde ich immer wieder diesen zwei Sachen sehen von Evangelisation. Das machen wir momentan sehr stark mit diesem Alpha-Kurs, wo wir auch Menschen auch dazu einladen. Aber es reicht nicht nur, dass sie zum Glauben kommen. Wir dürfen und müssen diese Menschen helfen, auch im Glauben zu wachsen. Und wie geschieht das? Wie ich sagte, wir sind nicht die erste Gemeinde, die sich damit auseinandergesetzt hat. Jesus hat auch ein anderer Bereich, oder Paulus hat gesagt in 1. Korinther 11, nächste Folie, nimmt mich als Vorbild, so wie ich den Messias zum Vorbild habe. Da merken wir einfach, dieses Thema Jüngerschaft bedeutet, jemand anders zu folgen, jünger zu werden. Also wir haben unser Ausbildungssystem in Deutschland und da wird man zumindest Geselle. Und diese Geselle wissen wir, dass man das abguckt vom Meister und dann darf man das selbst irgendwann mal tun. Wo ich herkomme, aus den Vereinigten Staaten, hat man dieses System meistens nicht. Aber wir kennen das, dass man wirklich mit jemandem zusammen unterwegs ist, lernt und das nachher dann so auch selbst machen darf. Aber wo ist das in unserer Gemeinde so? Wo praktizieren wir das? Wo gucken wir voneinander ab? Also die wenigsten von euch wird sonntags hier vorne stehen können oder wollen, um da zu predigen. Aber wir haben Hauskreise, wir haben Dienstkreise, wir haben verschiedene andere Bereiche, wo man vom anderen lernen kann und hineinwachsen darf. Nun, diese These, was denn da vorhin gesagt wurde, wie geschieht geistliches Wachstum? Und Willow Creek hat sich damit sehr stark auseinandergesetzt. Die haben auch gemerkt, dass sie ein Niveau erreicht haben und kamen nicht weiter. Und das haben sie versucht, wissenschaftlich dran zu gehen. Wodurch geschieht Wachstum im Glauben? Und natürlich, die erste These war es dann da, dass es durch Gemeindeveranstaltungen, geistliches Wachstum geschieht durch Teilnahme an Gemeindeveranstaltungen. Und das ist natürlich, wo der Pastor sagt, so muss es sein. Ihr kommt hin, ihr hört eine halbwegs gute Predigt, ihr geht wieder gesegnet nach Hause und euer Leben ist verändert. Also ich kenne Leute, die seit 40 Jahren da sitzen und jede Woche eine halbwegs gute Predigt hören und da geschieht nichts. Also die Veränderung ist da schon längst abgeschlossen irgendwie und das kann es nicht sein. Und ganz ehrlich, es ist es auch nicht. Und das ist natürlich schade. Warum sind wir heute Morgen hier? Wir sind natürlich hier, um Input zu bekommen. Aber ich unterrichte sehr viel. Und da merke ich, auch selbst, wenn ich eine neue Sprache lerne oder sonst was lerne, wenn ich es einmal gehört habe, heißt es lange noch nicht, dass ich es verstanden habe. Lange noch nichts. Das heißt lange noch nicht, dass ich es behalten habe, weil ich es mal gehört habe. Ich muss es irgendwie umsetzen. Ich komme in diesen wunderbaren Genuss, immer wieder Menschen zu unterrichten. Und ich bin absolut überzeugt, dass ich dadurch, dass ich jemand anders was beibringe, dieses Vorrecht habe, selbst endlich etwas verstanden zu haben. Also manche Menschen machen tatsächlich eigene Videos und andere schreiben ihr Tagebuch darüber und reflektieren. Und das muss weitergehen. Es muss irgendeine Verarbeitung stattfinden von dem, was gehört, gelesen oder gesehen wurde. Und wenn das nicht passiert, verpufft. Verpufft. Und das kann auch heute genauso verpuffen. Ihr kommt hin, nickst ein bisschen, sagt nicht schlecht, ja, stimmt irgendwie und geht nach Hause und das war's. Verpufft. Es sei denn, wir überlegen wirklich, wo geistliches Wachstum passiert. Wo ist in deinem Leben wirklich geistliches Wachstum geschehen? Natürlich wirst du ein oder zwei Predigten nennen können, die da in deinem Leben etwas bewirkt hat. Aber waren das wirklich die einzigen Sachen, wo etwas geschehen ist? Es gibt eine andere Statistik, was durch Willow Creek herausgefunden wurde, und das ist hier dieses ein Drittel bei diesem Reveal-Studium gaben an, stecken geblieben zu sein oder unzufrieden mit der Rolle der Gemeinde für ihr geistliches Wachstum. Also zum Glück ist grün 68%, die sagen, ja, meine Gemeinde ist okay, ich bin okay, aber ein Drittel sagen, ich bin stecken geblieben. Ich komme nicht weiter, ich bin sogar unzufrieden, wie die Gemeinde mir hilft, auch da im Glauben zu wachsen. Und deshalb hat man überlegt, wie sieht es aus mit unserem geistlichen Leben? Und da gibt es verschiedene Phasen. Da kann man sagen, die erste Phase wäre unten links hier, irgendwann. Da ist diesen Glauben entdecken. Und das machen wir beim Alpha-Kurs. Das ist sehr schön, wenn Leute hinkommen, unbeleckt, und da einfach, Mensch, ich würde gerne mehr über diesen Gott oder christlichen Glauben da erfahren. Hilf mir. Und wir waren alle irgendwo noch dieses Stadium, wo wir noch nicht gläubig waren und dann irgendwann Ja gesagt haben zu Jesus Christus. Und dann fängt etwas an. Da dürfen wir im Glauben wachsen. Und diese Phase ist so schön. Ich liebe Menschen, die gerade eben sich irgendwie bekehrt haben und erst ein, zwei Jahre zu begleiten. Wie sie wie ein Schwamm. Die saugen alles, was sie kriegen, auf. Du gibst ihnen ein Buch und sie lesen es tatsächlich. Ja, also, und du gibst ihnen eine Predigt und sagst, hier, hör das mal an, das hören sie an und fragen danach, Mensch, wie war das zu verstehen? Habe ich nicht alles ganz verstanden? Hilf mir. Und das ist ganz, ganz gut. Und der nächste Schritt in diesem Glauben, im Wachsen, ist dieses enge Beziehung zu Christus. Denn es ist nicht nur mein Leben von Christus geprägt, sondern es hat Auswirkungen auf mein Leben außerhalb der Gemeinde. Der Art und Weise, wie ich meiner Arbeit nachgehe, der Art und Weise, wie ich als Student im Unterrichten da bin, der Art und Weise, wie meine Nachbarn mit mir umgehen und ich mit denen. Es hat Auswirkungen auf mein Leben, weil ich ganz eng mit Christus lebe. Und die letzte Sache ist dann da, ob das Christus das Mittelpunkt meines Lebens ist. Christus ist nicht nur irgendein Teil meines Lebens, Christus ist Mittelpunkt meines Lebens. Also das setze ich auch in meinem Umgang mit Geld durch. Meine Zeiteinteilung. Der Partner, den ich aussuche, mein Leben zu verbringen. Christus ist Mittelpunkt meines Lebens und alles andere dreht sich darum und darf sich das auch unterordnen. Und viele von uns sind vielleicht erst dabei, den Glauben zu entdecken. Und das ist schön. Ich mache euch Mut, auch denn da irgendwann Ja zu Jesus zu sagen. Und nehmt euch Zeit und überlegt das ganz genau. Manche von uns sind erst ein paar Jahre gläubig. Und da sind wir noch am Wachsen und sind dieses Schwamm, was alles aufzusaugen versucht. Und das ist auch gut. Aber manche von uns haben eine enge Beziehung zu Christus. Und wir leben mit Christus zusammen. Ich nenne das immer wieder diesen Co-Pilot-Phase. Also Jesus ist Co-Pilot. Mein Leben bedeutet, ich mache alles. Aber wenn es Krise gibt, Jesus machst du, ich kann nicht mehr. Also, und ich kenne so viele Christen, die Co-Pilot Jesus haben. Ja, also die versuchen alles selbst und wenn sie nicht mehr weiter wissen, oh, Jesus greift ein. Und das ist auch okay. Aber warum ist Jesus nicht immer der Pilot? Und er darf bestimmen. Und das ist der nächste und tiefer gehende auch Stufe unseres geistlichen Lebens. Nun, wir Deutschen, ich nenne mich auch schon dazu, ich bin seit 88 hier, länger als die meisten meiner Studenten, die ich unterrichte, wir mögen gerne Schritt 1, 2, 3, 4. Ja, zack, 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 zack. Aber wenn man hier auf das nächste Ding hier schaut, merkt man, vielleicht ein kleines bisschen wie die Kurven so. Also geistliches Wachstum ist nicht linear. Es ist nicht boom, zack, zack, zack. Es ist sehr, sehr umwegig. Und das ist auch gut so. Und das ist, man kann es auch nicht vorhersagen. Ich würde so gerne in der Gemeinde einen Alpha-Kurs haben, man bekehrt sich. Einen Beta-Kurs, da wächst man im Glauben. Einen Delta-Kurs, damit man wirklich auch im Glauben denn tiefer wird. Und einen Gamma-Kurs, um die Leute rauszuschicken aus Missionare. Oh, das wäre schön. Geht nicht. Die Leute lassen sich auch nicht in diesen Form hineinpressen. Ein Bibelvers, was mein Leben immer wieder geprägt hat, Hebräer 5, Vers 12 bis 14. Eigentlich müsst ihr es in eurem Glauben schon zum Meister gebracht haben und anderen unterweisen. Tatsächlich aber seid ihr wie Lehrlinge, denen man die allerersten Grundlage von Gottes Botschaft beibringen muss. Wie Säuglinge kann man euch nur Milch geben, weil ihr feste Nahrung noch nicht vertragt. Wer noch Milch braucht, ist ein kleines Kind und versteht nicht, was die Erwachsenen reden. Ein Erwachsener kann feste Nahrung zu sich nehmen. Nur wer seine Urteilsfähigkeit geschult hat, der kann auch zwischen Gut und Böse unterscheiden. Werdet endlich im Glauben erwachsen. Was brauchen wir? Milch? Das ist auch manchmal wichtig und gut. Brauchen wir Schwarzbrot? Naja, ein kleines Geheimnis nebenbei. Alle, die Schwarzbrot haben wollen, haben es nicht gelernt, selbst zu backen. Und als Christ müssen wir auch selbst lernen, diesen Schwarzbrot selbst zu entdecken. Da werdet ihr nicht mehr... Mutter fordert sein Kind nicht mehr Schwarzbrot. Tut sie nicht. Selbst werde ich mir Schwarzbrot zufügen dürfen. Und das ist ganz, ganz wichtig auch für eine Gemeinde. So, wie können wir Menschen helfen, im Glauben zu wachsen? Ein Entwicklungsschritt Nummer 1. Und da habe ich ein besonderes Hilfsmittel. Das ist so diese Entwicklung persönlicher Glaubensüberzeugung. Woran glaube ich? Ein Alpha-Kurs ist sehr, sehr schön. Das sind 10 Abende. Da lernt man, wer ist Jesus? Was ist die Bibel? Was ist Gebet? Ja, wie erzähle ich anderen Leute von Jesus? Welchen Stellenwert hat auch die Gemeinde in Kirche, in meinem Leben, in dieser Gesellschaft? Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir als Christen wirklich eine gewisse Grundlage haben. Ja, was glaubst du überhaupt? Wenn ich frage, Mensch, was glaubst du zu diesem Thema Bibel? Was ist das für dich wichtig? Wenn ich frage, was ist mit Gebet? Wenn ich dann frage, wie sieht's aus mit anderen Leuten erzählen von Jesus? Und Menschen, die neu im Glauben dazukommen, müssen erst einmal diese Grundlagen haben. Und da hilft es sehr, diese Mitgliederschulung, die hier sind, oder Taufseminaren oder Alpha-Kurse oder sonst was, um uns zu helfen, auf diese Ebene zu kommen. Und das geschieht meistens nicht sonntags morgens, es sei denn, man macht so eine Predigreihe zu diesen 5 oder 10 oder 20 verschiedenen Themen, die wichtig sind für unser Glauben. Aber ich glaube, die meisten von uns, gehe ich einfach davon aus, haben diesen ersten Schritt schon hinter uns. Wir haben so ein gewisses Plateau erreicht und nun merken wir, ich komme nicht so viel weiter in meinem geistlichen Leben. Und das ist der zweite Entwicklungsstufe, was wir hier haben dürfen. Und das ist diese Entwicklung persönlicher geistlicher Übung. Ja, diese enge Beziehung zu Jesus zu bekommen, geistliche Übungen. Das mögen wir nicht so gern. Übung. Klingt nach Pflicht. Wenn man die Kirchengeschichte anschaut, merkt man immer wieder, wie Menschen, die auch geistlich wirklich was bewegt haben, haben eine gewisse Selbstdisziplin gehabt. Und die haben sich selbst gewisse Dinge angeeignet, die sie auch regelmäßig getan haben. Manche waren das Fasten, andere waren das Einkehrtage, andere war es jeden Tag morgens eine Stunde zu beten. Der andere sagt, ja, ich will die Bibel einmal im Jahr durchlesen. Aber diese geistlichen Übungen sind etwas, wo man einfach sagt, ja Herr, ich tue das, weil das für mich gut ist. Nun, die meisten von uns wissen, dass es wichtig ist, dann auf unsere Ernährung ein bisschen zu achten und Sport zu machen. Das wissen wir einfach. Wir wissen, dass wir für unsere Pumpe dann da mindestens 2-mal die Woche 40 Minuten lang etwas tun sollte, damit die Pumpe weiter fit bleibt. Das ist eine Übung. Welche geistliche Übungen sollten wir machen, damit unsere geistliche Pumpe auch denn da fit bleibt? Und es reicht nicht, einmal die Woche etwas zu hören in der Predigt. Es reicht einfach nicht. Stell mal vor, du würdest einmal die Woche essen. Da würde ich echt da eingehen. Geht nicht. Da müssen wir ein bisschen mehr Tiefgang in unser Leben da haben. Unser Jüngerschaftskurs in Itzehoe hieß Tiefgang. Wir haben uns einmal im Monat getroffen, einen Freitag, einen Samstag. Dort haben wir einen Vortrag gehalten. Da haben Leute eingeflogen oder gefragt aus Deutschland zu uns hinzukommen, um ein ganz bestimmtes Thema da zu behandeln. Und dann haben wir uns in unsere Tiefgangs- oder Vertiefungsgruppen getroffen. Und auch da ist eine geistliche Übung zu sagen, ich gehöre zu einer Kleingruppe. Eine Kleingruppe ist der Ort, wo in meinem Leben geistliches Leben tatsächlich, ein geistliches Wachstum tatsächlich geschehen ist. Weil da war ein Raum gegeben, in dem ich mich austauschen könnte. Hier hört er hört, vielleicht der andere wird mich unterbrechen irgendwann mal. Dann schauen wir alle böse auf den und dann wird das vielleicht nicht so oft so tun. Und dann geht's weiter. Aber in der Kleingruppe dürfen wir diese Fragen stellen. Wir dürfen Anteil haben am Leben des anderen. Wir dürfen für den beten und nächste Woche hören, was Gott da gemacht hat. Oder vielleicht nicht. Und da beten wir weiter. Und weinen wir weiter. Oder lachen wir weiter. Und da kann eine Tiefe entstehen, der einfach viel, viel anders ist, als nur nebeneinander im Gottesdienst zu sitzen, den Hand einmal zu schütteln, guten Tag, moin moin, ciao, und das war's. Da ist Anteil. Und diese geistlichen Übungen sind etwas, was wir manchmal in unserer Welt vergessen. Vergessen zu sagen, dass wenn du wirklich stark werden willst, auch im Glauben, das kostet etwas. Es kostet etwas, die Bibel zu lesen. Es bedeutet Verzicht auf irgendwas anderes. Verzicht auf Facebook oder Zeitungen oder sonst irgendetwas, um Zeit zu haben für die Bibel. Wenn man denn hinkommt zu irgendeiner Kleingruppe, bedeutet das denn da, einen Abend zu opfern? Einen Abend, wo man hätte was anderes vielleicht machen können. Aber es lohnt sich. Es lohnt sich zu wachsen. Es lohnt sich, geistlich mündige Männer und Frauen zu werden in Christus. Aber wollen wir? Sind wir bereit, auch diesen Einsatz denn da zu bringen? Der nächste Punkt ist, wo Christus als Mittelpunkt denn da in unser Leben zu sehen. Und da steht Erfahrungen der Hingabe um Jesu Willen. Sehr fromm formuliert. Willow Creek war immer wieder in meinem Leben ein ganz wichtiger Punkt. Und Bill Hybels habe ich immer wieder auch als Vorbild gehabt und bis heute immer noch habe. Und er erzählte davon, wie er immer wieder im Urlaub irgendwo hingeht, in der Gemeinde, auch in der schwarzen Gemeinde war er da, hat sich immer in der letzten Reihe hingesetzt und war nur Zuschauer. Und dann hat immer wieder Gott zu ihm gesprochen und hat auch gesagt, Bill, nimm mal $200, tu das in Umschlag und schau, dass diese andere Person anonym das bekommt. Ich will nicht, dass du die Ehre dafür bekommst, für das, was ich durch dich tun darf. Und dann, nun, €200 oder $200 für Bill Hybels war nicht sehr viel, aber er hat das dann gern getan. Wenn du es aber 10 oder 20 Mal im Jahr tust, da summiert sich schon langsam was da zusammen. Und dieses Glaubensschritt, zu sagen, ich tue etwas über das Normale hinaus, hat immer noch seine Zehnte gegeben und so weiter, fand ich besonders schön. Und ich fand es besonders schön, dass ich etwas tun darf im Namen Jesus, was mehr ist, als was eigentlich so sein muss. So war es Christen, wir haben dieses Jahr, du sollst jeden Tag zum Gottesdienst kommen, oder jeden Sonntag, du sollst einmal die Woche zu deinem Hauskreis kommen, und dann darfst du auch ein bisschen Geld geben, aber das war okay, da bist du gut. Und da fordert Gott uns manchmal hinaus zu sagen, hier, mach mehr. Nimm ein Jahr für Jüngerschaftsschule, geh mal zu Jüngern mit der Mission. Mach dieses, gib jenes. Mach sogar einen Missionseinsatz. Man hat 6 Wochen Urlaub im Jahr in Deutschland. Plus manchmal. Ja, warum nicht 1 oder 2 Wochen davon nehmen? In ein fremdes Kultur zu gehen, um dort die Menschen zu dienen. Auch wir haben am Ende unser Jüngerschaftskurs dann da die Gelegenheit gegeben, dass Leute verschiedene Missionseinsätze haben dürften. Ein paar Leute sind nach Bremen hingegangen. Ich habe den Zettel dahin gesehen von den indischen Missionsgesellschaften. Die haben dort handwerklich da gearbeitet eine ganze Woche, um dieses Haus für diese Männer, die dort beherbergt werden, auch zu schöner zu machen. Und die kamen zurück begeistert, dass sie etwas tun dürften im Namen Jesus. Andere Leute waren in Slowakei und haben dann dort mit Zigeunern und sind die Kinder da gearbeitet und haben versucht, die Liebe Jesus da weiterzugeben. Und das war dieses Wagnis. Ich weiß nicht genau, was passieren wird, aber ich glaube, das ist gut und ich gehe über meine Bequemlichkeitszone hinweg und ich tue etwas für Jesus. Und es ist erstaunlich, was für ein Tiefgang, was für eine Intensität das schenkt in dein geistliches Leben. Denn wir leben in einfach einem Raum, in dem es einfach ganz gemütlich so zugeht. Aber in dem Moment, wo man irgendwo anders hingeht, wo man die Sprache nicht versteht, wo man auch das ganze Kultur nicht so richtig versteht, dort diese Liebe Jesus weiterzugeben, fordert uns da heraus. Wo dienen wir? Wo dienen wir in Gottes Auftrag und tun etwas, was nicht uns so, wo wir uns nicht so ganz wohl finden am Anfang? Ich habe neulich in Lübeck, in der Arche Lübeck, dort gepredigt und am Ende habe ich gesagt, stell mal vor, Gott würde zu dir sagen, tu jenes oder jenes. Und du hast es noch nicht getan. Wie würdest du dich dabei fühlen? Und ich habe gesagt, wenn du dich da sehr wohl dabei fühlst, ist irgendetwas nicht richtig. Denn Gott fordert einen Glaubensschritt und diesen Glaubensschritt, das bedeutet, dass wir ein kleines bisschen Angst haben. Nicht Angst, aber diese, ich weiß es nicht. Aber Gott, du hast gesagt, nun wage ich diesen Schritt mit dir. Ich fühle mich unwohl und das bedeutet, ich verlasse mich nicht selbst auf meine Fähigkeiten, auf meine Erfahrung, auf mein Wissen, sondern ich sage, Herr, ich tue das aus Glaubensgehorsam-Schritt. Und nun möchte ich das in deinem Namen tun. Ich brauche dich, Herr. Hilf mir. Und diese Erfahrungen, wo wir sagen dürfen, Herr, ich brauche dich, die prägen uns. Die bringen uns ganz nah an Jesus. Und da merken wir, wie er uns dient, während wir anderen dienen. Zwei letzte Sachen. Zwei besondere Hilfsmittel, um geistlich zu wachsen. Ich kann es nicht oft betonen, wie wichtig es ist, sich auch in diesem Wort Gottes auszukennen. Also intensives Nachdenken über die Bibel. Also wir hören was hier, vielleicht im Hauskreis hören was, aber bleibt dieses Buch geschlossen während der Woche oder ist es wirklich ein Ort, wo wir, ein Raum, wo wir Nahrung zu uns aufnehmen? Gottes Wort soll Nahrung für unser Geist sein. Und da müssen wir lernen, selbst auch damit gut umzugehen. Ich habe gesagt, die Leute, die immer Schwarzbrot haben wollen, ja, wo findet man Schwarzbrot? Indem man selbst in Gottes Wort hineintaucht. Indem man selbst auch Bücher zur Hilfe nimmt. Ob das deine Bibellexikon ist, ob das Wikipedia ist, ob das sonst irgendetwas, wo man wirklich dann dort diese Schätze, die da drin sind, mehr und mehr zu erkennen sieht und auch in einem eigenen Leben dann aufnimmt. Wenn man sich mit Moslems auch unterhält und auch Leute, die sich sehr gut auch in dieser Welt auskennen, die haben ihren Koran zum großen Teil auswendig gelernt. Und ich meine nicht nur Psalm 23 oder das Vaterunser, ich meine deren ganzen Koran. Also ich kenne kaum jemanden, der die Bibel auswendig gelernt hat. Geschweige denn einfach nur Kapitel. Und das ist das, wo ich auch denke, Gott, warum nicht? Warum nicht, dass wir tiefe Wurzeln in dein Wort schlagen, indem wir das verinnerlichen, was dein Wort sagt, indem wir irgendein Kapitel einfach zum Herzen nehmen, indem wir Abschnitte einfach nehmen und in unserem Herzen das einfach Raum gibt, darüber neu nachzudenken, zu kauen und darüber zu meditieren, immer wieder neu darüber nachzudenken. Und der zweite besonders Hilfsmittel, was ich in meinem Leben und das, was ich bei anderen entdeckt habe, ist diese geistliche Freundschaften. Man kann es Zweierschaften nennen, wie auch immer. Als ich nach Deutschland kam, war ich mit einem zweiten Mann zusammen in Essen, Chris, der war auch Christ und wir trafen uns jeden Samstagmorgen 2 Stunden miteinander dort auch Bibel zu lesen und zu beten. Er war Pfingstler. Und ich war Baptist, nicht so pfingstlich. Und wir haben damals echt so viel voneinander gelernt. Und die Bibel wirklich miteinander betrachtet und miteinander dieses Weg sind wir gegangen. Und das hat uns so gut getan. Bei unserer Jüngerschaftsschule dort, auch in Itzehoe, haben wir die Leute sehr stark dazu aufgefordert, Zweierschaften zu bilden. Bei der Auswertung haben mehrere Leute gesagt, der allerbeste Teil waren die Zweierschaften. Denn dort hat alles Haftung bekommen. Eine Haftung, was sonst nicht hätte sein können. Ein Miteinander reflektieren, ein Miteinander das auch denn zu verarbeiten und sacken zu lassen und auch umzusetzen. Wenn du einen geistlichen Freund oder Freundin hast, wenn du einen Partner, Partnerin hast, mit dem du über diesen geistlichen Themen dich austauschen kannst, dann sage ich, du bist glücklich. Aber es ist ein geistliches Prinzip. Wir sollten geistliche Väter und Mütter in Christo haben. Wo sind sie? Wo bist du? Wo kannst du ein Vater, eine Mutter in Christo für jemand anders sein? Und dann kannst du gerne 15 Jahre älter sein als der Person, mit dem du das machst. Oder 30 oder 45 von mir aus. Du kannst da schenken von dieser Erfahrung. Die können gleichaltrig sein. Das ist nicht wichtig. Wichtig ist nur, dass man diese Freundschaften miteinander pflegt. Christsein ist nicht für sich allein. Christsein ist keine Einzelgängertum. Christsein ist Gemeinschaft und Familie. Und dort werden wir uns aneinander reiben. Da werden wir manchmal auch so machen. Aber da werden wir miteinander tiefer wachsen. Da ist die Frage, wie wollen wir auch geistlich wachsen? Wie helfen wir Menschen im Glauben, diesen Glauben zu entdecken? Wie helfen wir Menschen im Glauben zu wachsen? Wie helfen wir diese Menschen, eine enge Beziehung zu Christus zu haben? Und wie helfen wir Christus als Mittelpunkt im Leben auch zu finden? Was ist mit uns? Es fängt bei uns erst einmal an. Was muss ich tun? Und das ist die Frage, mit der ich euch einfach heute Morgen hier lassen möchte. Was muss ich tun, um einen Schritt weiter in mein geistliches Leben vorwärts zu kommen? Ein Motto, was in meinem Leben ganz groß ist, ist, ich möchte jedem Person helfen, einen Schritt weiter zu kommen. Noch einen Schritt weiter. Ob das beim Englischunterricht ist, einen Schritt weiter. Ob das geistlich gesehen, einen Schritt weiter. Nicht ganz am Ziel ankommen, das schaffe ich nie, aber ich helfe Menschen, einen Schritt weiter zu kommen. Und diese Frage möchte ich euch einfach mal stellen. Was musst du tun, was musst du Gott fragen, um einen Schritt weiter zu kommen im Glauben? Wird es dein Bibellesen sein? Wird es eine geistliche Übung sein? Wird es eine Zweierschaft sein? Wird es was ganz was anderes sein? Ich weiß es nicht. Wird es über eure eigene Zone der Bequemlichkeit hinausgehen und etwas tun, was du schon längst weißt, dass Gott zu dir das gesagt hat? Mach das. Aber die Ausreden waren immer größer und immer mehr. Was wird das sein, wo du sagst, okay Herr, ich will wachsen. Hilf mir. Ich will mündig werden. Ich will nicht mehr Milch, sondern ich möchte wirklich mit dir diesen Weg gehen. Und das Interessanteste dabei ist, es steht denn da, damit ihr auch weiteren auch unterweisen könnt. Hebräer 5. Das heißt nicht nur, dass ich für mich etwas habe, sondern ich darf und muss das weitergeben an andere. Und das ist da, wo die Gemeinde gesund wird. Da ist da, wo die Gemeinde wirklich da ist, was Gott es haben möchte. Nicht ich, sondern ich empfange, ich verstehe, ich setze es um und ich helfe anderen, das auch zu verstehen, umzusetzen und. Das ist Jüngerschaft. Weiterzugeben und weiterzuwachsen. Ich möchte mit uns beten. Jesus Christus, danke von ganzem Herzen für all das, was du in mein Leben hineingelegt hast. Herr, ich möchte auch weiter in dir wachsen. Ich möchte bitten, dass du wirklich der Mittelpunkt meines Lebens bist in allen verschiedenen Situationen. Und ich möchte einfach bitten, dass hier in der Arche Flensburg, Herr, dass du dafür sorgst, dass wir nicht nur auch mit Gott unterwegs sind, sondern dass wir auch leben, wo Jesus der Mittelpunkt ist. Hilf uns hier, diese Schritte zu gehen, dieses feste Entschluss zu fassen, einen Schritt weiter zu kommen im Glauben mit dir. Da, wo wir ein Plateau erreicht haben, möchte ich bitten, Herr, dass du das durchbrichst und dass du hilfst, dass wir suchen nach mehr, dass wir Menschen finden, die mit uns gemeinsam diesen Weg gehen dürfen und dass wir wirklich einen gewissen Tiefgang im Glauben mit dir haben. Danke, dass wir weitergeben dürfen von dem, was du uns gesagt hast. Und danke, Herr, dass es nicht nur für die Profis, die vorne stehen, zutrifft, sondern für uns allen, Herr, egal wie alt oder wie jung. Du bist gut. Danke, Jesus. Amen.